Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel von Osttirol heute heißt es, nachdem sie ihre dreiteilige Abschlussprüfung erfolgreich bestanden haben, dürfen sich 13 Personen ab sofort zertifizierte österreichische Nationalpark Ranger Rangerinnen nennen. Nach 2 intensiven Jahren der Ausbildung im Nationalpark Hohe Tauern, 32 Ausbildungstagen, zahlreichen Praxiseinsätzen und unzähligen Lernstunden haben sie es geschafft. Am 5. Dezember haben alle 13 Teilnehmer die dreiteilige Abschlussprüfung, zuletzt die mündliche Prüfung in der Nationalparkverwaltung Mittersil erfolgreich bestanden. Die Prüfungskommission, bestehend aus Wolfgang Urban, Vorsitzender des Nationalparkdirektoriums, Robert Lindner, Direktor des Hauses der Natur und Eckehard Heider, Chefranger des Nationalparks Salzburg, zeigte sich beeindruckt vom umfangreichen Wissen und der Leidenschaft der Prüflinge. Ob in den Prüfungsstationen oder den präsentierten Führungskonzepten, die Begeisterung für die Natur und die Besonderheiten des Nationalparks Hohe Tauern war durchgehend spürbar. Mit Herz, Kreativität und Originalität haben die neuen Ranger die einzigartigen Facetten dieses Schutzgebiets vermittelt. Die Tätigkeit als Ranger ist anspruchsvoll und vielseitig, zugleich aber auch unglaublich erfüllend. Das breite Aufgabenfeld erfordert nicht nur fundiertes Wissen über die Entstehung des Nationalparks, seine Kulturgeschichte und die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch Expertise in Geologie, Forschungsprojekten und Wiedereinbürgerungsmaßnahmen. Dieses Wissen gilt es mit Begeisterung und pädagogischem Geschick weiterzugeben. Sei es bei Führungen, Projekten, in Schulen oder bei Veranstaltungen. Auch die Parkaufsicht sowie die Unterstützung in den Nationalparkzentren gehört zum spannenden Alltag dieser besonderen Aufgabe. Ihr Lieben, dieser Bericht weist in einigen Elementen eine starke Parallele zu unserem heutigen Text auf, den wir uns noch anschauen werden. Doch hier ist die Rede von Personen, die erfolgreich ihre Prüfung bestanden haben, und das war natürlich mit Aufwand verbunden. Und deshalb dürfen sie in den Gegenpark des Nationalparks treten und andere Herrschaften nicht, die nicht daran teilgenommen haben. Zudem können nur sie diese entsprechende Tätigkeit ausüben, da sie sich dafür qualifiziert haben. Und bevor wir unseren Bibelabschnitt heranziehen, haben wir letztes Mal in den Versen 9 bis 12 betont, dass die erlöste Schar vor dem himmlischen Thron zu finden war, die nicht unter dem Zorn Gottes gestanden ist, und bekräftigt haben, das Heil ist bei Gott. Die anschließenden Verse 13 bis 17 beschreiben den Grund und das Ergebnis ihrer Loyalität. Tauchen wir nun gemeinsam in das Wort Gottes aus Offenbarung Kapitel 7, die Verse 13 bis 17 ein, wo es heißt: Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Die Verse 13 bis 14 erklären nun, um wen es sich konkret bei diesen Menschen handelt. Vers 13 beschreibt nun die himmlische Szene, die mit der erlösten Schar vor dem Thron in Verbindung steht. Und da wird uns aufgezeigt, dass einer der 24 Ältesten das Wort ergriffen hat. Mit anderen Worten hat dieser Älteste dem Johannes aufgrund der vor dem Thron stattgefundenen Situation geantwortet. Er wollte von Johannes wissen, wer diese Personen sind, die eine weiße Kleidung tragen. Was die weiße Kleidung betrifft, so bezieht sich das auf die Reinheit der Gerechten, die wir schon beim vorherigen Mal genauer gesehen haben. Aber das ist doch eine berechtigte Frage, die der Älteste da stellt, oder etwa nicht? Denn in Vers 14 erwidert Johannes dem Ältesten, dass er es doch weiß. Okay, wenn der Älteste davon Kenntnis hat, warum stellt er dem Johannes dann die Frage? Warum also das Ganze und nicht gleich geradeaus? Was wird da für ein Spiel gespielt, wenn es sich um eines handeln sollte? Was sehr auffällig ist bezüglich dieser Passage, dass diese Struktur der Frage exakt an Hesekiel Kapitel 37, Vers 3 erinnert, wo es so dargestellt wird. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Bei der Stelle in Hesekiel fragt Gott den Propheten, ob dies möglich ist. Das heißt selbstverständlich nicht, dass Gott keine Ahnung hat, da er es ist, der ausschließlich lebendig machen kann. Aber indem er Hesekiel fragt, bindet er ihn in das Geschehen ein und daraufhin überlässt Hesekiel diese Thematik Gott, der dazu eine ultimative Antwort geben kann. Anders ausgedrückt, nur in dem Herrn ist es zu erfahren. Das Gleiche findet sich auch bei uns vor. Der Älteste hat natürlich die Einsicht, um wen es sich hier handelt. Und indem er Johannes die Frage stellt, die Johannes in seiner Vision unbeantwortet gesehen hat, ist es eigentlich eine Frage, die sich an Johannes richtet, wo passenderweise der Älteste der richtige Interpret dieser Vision ist. Nun kommt es zur Auflösung, da der Älteste sagt, dass es die sind, welche aus der großen Drangsal kommen. Doch was ist damit explizit gemeint? Was ist die große Drangsal, von der Älteste spricht? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass das Buch der Offenbarung an die Christen gegeben worden ist, die der Drangsal ausgesetzt werden sollten und durchzuhalten. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 bedeutet es auf diese Art und Weise: Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Drangsal haben. 10 Tage lang sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und da die 7 Gemeinden ein Bild für die universale Gemeinde aller Zeiten ist, betrifft die Drangsal nicht nur eine bestimmte Periode unmittelbar vor Christi Wiederkunft, sondern das gesamte Gemeindezeitalter. Zur Zeit des Johannes wurden die Christen unter der römischen Herrschaft massakriert. Aktuell werden Christen in Nigeria einmal mehr und einmal weniger Anfechtungen ausgeliefert, wo manche sogar in den Tod gehen müssen. Zur Zeit von Josef Stalin sind Gläubige unter harten Bedingungen verfolgt worden. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele und daraus geht deutlich hervor, dass es sich um gewaltige Angelegenheiten dreht und abgespielt hat, die nicht unter der Kategorie eine kleine Drangsal fallen können. Zudem haben wir in Vers 9 entnehmen können, dass sie aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen gekommen sind, was keine bestimmte Gruppe im Blick hat, sondern alle Ethnien umfasst, die auf der Welt um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen gelitten haben. Dies steht wieder in Übereinstimmung mit den soeben aufgeführten Exemplaren von Nigeria, Russland oder dem damaligen Rom. Des Weiteren ist in Offenbarung Kapitel 2, Vers 22 zu erkennen, dass Gott Isabel bestrafen möchte und auch diejenigen, die mit ihr Ehe brechen, wenn sie keine Buße tun. Schlagen wir auf und da lesen wir: Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Man beachte, dass Gott hier dafür sorgen wird, dass es eine große Drangsal geben wird, wenn sie keine Reue praktizieren. Sie ist also von der großen Drangsal, die in unserem Abschnitt vorkommt, zu unterscheiden, da bei uns die Gerechten mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Und dies wird so lange andauern, bis der Herr kommt. Denn unmittelbar nach der großen Drangsal wird das Kommen Christi in Matthäus 24, Vers 29 bezeugt, wo wir diese Wahrheit erhalten. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Außerdem ist in der Version der Versiegelung als auch ihr anschließender Genuss der himmlischen Segnungen eine allgemeine Beschreibung von Gläubigen zu sehen, die unter keiner bestimmten Zeitepoche von Christen fallen. Es ist so, wie wir festgestellt haben, dass jedes der ersten sechs Siegel das gesamte Zeitalter des Evangeliums anbelangt und so ist es auch mit diesen tröstenden Visionen für alle Gemeinden. Jetzt könnte man sich noch die Frage stellen, warum wird sie dann als die große Drangsal bezeichnet? Das griechische Wort für groß, das hier an dieser Stelle verwendet wird, ist Megales und wird im Deutschen mit groß oder lang übersetzt. Die große Drangsal ist also unter Berücksichtigung des Kontextes mit einer langen Zeit der Prüfung der Gemeinde zu bewerten. Und sie besteht aus dem Druck des religiösen Systems, den Glauben zu kompromittieren, also bloßzustellen, und dem Druck der Welt, der auch wirtschaftliche Not mit sich bringen kann, so wie wir es vorhin in Offenbarung 2 bei der Gemeinde in Smyrna gesehen haben. Und im selben Vers 14 heißt es auch, dass es diejenigen sind, die ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht haben. Das Weißmachen ist das wunderbare Ergebnis des Waschens. Wir haben es schon letzte Woche gehört, was in Jesaja Kapitel 1, Vers 18 steht. Aber hier nochmals. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Das Waschen der Kleider, das in den weißgemachten Kleidern resultiert, spricht von der reinigenden Wirkung. Und schauen wir das Mittel, das dazu verwendet wurde. Und zwar ist es ausschließlich dem Blut des Lammes zu verdanken. Man beachte den Unterschied zur Offenbarung Kapitel 1, Vers 5. Denn da geht es um eine allgemeine Bekehrung. Aber die Metapher, die hier vom Waschen der weißen Gewänder im Blut herangezogen wird, impliziert in erster Linie die objektive Realität, dass die Heiligen durch ihren beharrlichen, durch Prüfungen geläuterten Glauben an den Tod Christi für sie von ihrer Sünde gereinigt wurden. Und Christen sollen jeden Tag von dieser reinigenden Wirkung die Vorteile ziehen, um als Gewinner hervorzugehen, wenn sie 1. Johannes 3, Vers 3 bedenken, wo es so geschrieben steht. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und bei Ungläubigen ist es generell so, dass sie bereits verschmutzt durch die Gasse marschieren und mit einem Dreck beladen sind, der äußerlich nicht an den physischen Klamotten zu bemerken ist. Aber wenn wir es auf die Garderobe beziehen, die visuell wahrnehmbar ist, so ist die Idee dahinter, dass es sich um ein unhygienisches Gewand handelt, welches nicht mit dem besten Waschmittel zu entfernen ist, sondern einer speziellen Säuberung bedarf. Und genau so verhält es sich mit dem Gottlosen, der noch nicht mit Christus versöhnt worden ist und wo nur das Blut des Lammes ihn reinigen kann. Doch die Menschen, die wir hier vor uns haben, sind gewaschen. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 11 hat Paulus es zu den Christen so verständlich gemacht. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und nachdem wir in den Versen 13 bis 14 geklärt haben, wer mit diesen Personen gemeint ist, sehen wir in den Versen 15 bis 17 die Belohnung ihrer Treue. Vers 15 betont nun das ausdrückliche Ergebnis ihrer endzeitlichen Beständigkeit. Darum sind sie vor dem Thron Gottes. Unser erster Anwendungspunkt für heute lautet daher: Gläubige werden vor Gottes Thron treten können, weil sie sich reingewaschen haben und den Anfechtungen in dieser katastrophalen Welt widersetzt haben, dürfen sie vor Gottes Thron treten. Ebenso wird hier der endzeitliche Standpunkt beschrieben. Nach der Devise, das Ziel ist endgültig erreicht. Zusätzlich schauen wir, mit wie viel Leid es verknüpft war. Denn tagtäglich waren sie dem Spott der Gesellschaft preisgegeben. Und trotzdem haben sie sich zu Christus bekannt. Sie haben ihn nicht verleugnet, trotz großer Bedrängnisse. Sie haben sich nicht für ihn geschämt, auch wenn sie als Außenseiter der Gegner gegolten haben. Und manche von ihnen mussten in den Tod gehen, während weitere in das Gefängnis hineingeworfen wurden. Andere wiederum hatten unter starken wirtschaftlichen Sanktionen zu leiden, da sie sich nicht dem Zeitgeist angepasst haben und entschlossen waren, Gottes Wort zu befolgen. Wir sehen also, dass diese große Bedrängnis bei einem Christen ganz individuell sein kann. Und wenn wir aufgepasst haben, dann haben wir in Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 beobachten können, dass etliche hinter Gittern verschlossen werden, da Gott mit jedem ganz spezifisch umgeht. Aber alle, die ihre Prüfung meistern, werden durch das Ziel kommen, wo ein für alle Mal entschieden ist, wo man seine Endlosigkeit verbringt. Der Schwerpunkt, der heute angesprochen wird, ist das ewige Leben bei Gott, wo nur diejenigen zu sehen sind, die vor Gott gerecht gesprochen und keine Kompromisse eingegangen sind. Christen dürfen daher schon jetzt eines sicher wissen, wo sie ihre Heimat verbringen dürfen, solange sie der Warnung gehorsam schenken, dass das Überwinden ein elementares Kriterium ist. Und letztens sagte mir ein Bruder, dass der Weg zu Gott ein steiniger Weg ist, wo er damit absolut recht hat. Denn wahre Knechte Gottes müssen auf allen Ebenen siegen, sowohl den Reizen, die auf uns von außen einprasseln, als auch die von intern aus den Herzen stattfinden. Allerdings wird es zum Schluss fürstlich belohnt werden. Vor Gottes Thron stehen zu dürfen, ist ein unbezahlbares Privileg. Hier auf diesem Globus können sich manche ein 5-Sterne-Hotel in Monaco leisten und das ist sicher eine schöne Angelegenheit. Und wer würde nicht zu so einem Ort gehen wollen? Dennoch ist es für viele nicht möglich, sich so einen Aufenthalt zu gönnen, da das entsprechende Geld nicht präsent ist. Gleichwohl es ein Erlebnis sein kann, wird es die Seele nicht dauerhaft befriedigen können. Hingegen vor Gottes Thron sein zu dürfen, ist mit keinem Ort, dieser Welt vergleichbar und die einzige Bedingung dafür, um zu diesem Ort zu gelangen, ist der Glaube. Wie steht es also mit dir? Bist du gewaschen in dem Blut des Lammes oder noch immer versaut? Denn hier sehen wir die abgeschlossene Herrlichkeit der erlösten Gemeinde, Und es sind nur Menschen wahrzunehmen, die sich in diesem Zustand befinden. Willst du also zu ihnen gehören oder nicht? Des Weiteren steht in Vers 15, dass die Verherrlichten dem Herrn Tag und Nacht in seinem Tempel dienen. Der zweite Anwendungspunkt, den wir nun aufgreifen, drückt Folgendes aus. Gläubige werden eine ewige Gemeinschaft mit Gott haben. Gläubige werden mit Gott dauerhaft bleiben, wo sie nichts mehr von ihm separieren, also trennen kann. Hier auf diesem Planeten können uns die Feinde ein Ende bereiten, aber sie werden uns nicht von dem Herrn entfernen können. Schon der Herr Jesus hatte es in Matthäus Kapitel 10, Vers 20 mit diesen deutlichen Worten gesagt. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Und das wussten die aus der großen Bedrängnis gekommen sind, dass sie trotz Widerstände keine Angst haben müssen, da Gott souverän ihr Leben lenkt, auch wenn es ihre ganze Existenz gekostet hat und sie eventuell mit ihrem kostbaren Leben bezahlen mussten. Daher dürfen sie jetzt mit Gott die unzertrennliche Gemeinschaft verbringen. Und das zeigt sich mit ihnen. Das griechische Wort für dienen, das hier gebraucht wird, ist Latreo. Und das ist ein Begriff, der auch für den Gottesdienst angewandt wird. Deswegen steht, dass sie es in seinem Tempel tun, was auf den alttestamentlichen Hintergrund verweist, wo die Verehrung Gottes getätigt wurde. Man denke da an Moses oder Aaron mit den levitischen Priestern. In unserem Fall ist jeder damit einbezogen, wo es ihnen gestattet wird, und das aufgrund des Lammes, das die Folgen von Adams Sündenfall rückgängig gemacht hat, indem es an der Stelle des Sünders den qualvollen Fluch des Todes erlitten und beseitigt hat. Und das sehen wir bereits in Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, wo Gott jeden Christen zu einem Königtum von Priestern integriert. Dieser Vers 15 ist somit die Erfüllung eines neuen Priestertums, was auf Gottes Verheißung an Israel 2. Mose Kapitel 19, Vers 6 anspielt, dass sie alle ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation werden würden. In weiterer Folge lesen wir in Vers 15, dass Gott sein Zelt über sie aufschlagen wird. Das ist ein klares Echo von Israels Wiederherstellung in Hesekiel 37, die Verse 26 bis 28, wo der Herr spricht: Ich will mein Heiligtum auf ewig in ihrer Mitte stellen. Meine Wohnung wird bei ihnen sein, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Laut Hesekiel ist das Ergebnis von Gottes Hütte, die bei seinem Volk ist, dass die Nationen erkennen werden, dass er der Herr ist, der Israel heiligt. Und vor unseren Augen wird dieses Versprechen offensichtlich auf christliche Gläubige angewendet, da im Neuen Testament die vollkommene Verwirklichung in Christus und nicht im alten und nationalen Israel zu sehen ist. Daher war Hesekiel 37 eine Prophezeiung, die einzigartig auf das ethnische Israel im Gegensatz zu den Nationen anwendbar war. Doch jetzt versteht Johannes sie als erfüllt in der Gemeinde Christi. Und so wie in Offenbarung Kapitel 1, Vers 6 die alttestamentliche Bezeichnung für Priester sehr klar auf Christen angewandt wird, so ist hier dasselbe zu verifizieren, was das wahre Volk Gottes aus Juden und Heiden kennzeichnet. Und nicht, dass wir das falsch verstehen, denn das Bild in Vers 15 ist kein Hinweis auf ein lokales Tempelgebäude, in dem die Heiligen Gott dienen. Vielmehr besteht der Tempel, wie der zweite Teil des Verses zeigt, aus der Gegenwart des Lammes und desjenigen, der auf dem Thron sitzt und sein Zelt über ihnen breitet. Die Anspielung bezüglich dem Zelt bezieht sich auf die Schechina. Gottes Gegenwart unter ihnen, das Mitwohnen mit ihnen, ist das Glück seines Volkes. Und das Hochinteressante ist, dass in Johannes Kapitel 1, Vers 14 dasselbe griechische Verb wie hier benutzt wird. Und da heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte, also zeltete, was im Griechischen mit Zekno angegeben wird. Unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sind nun bei unserem dritten und letzten Anwendungspunkt angelangt. Gläubige werden bei Gott alle Qual beseitigt haben. Die Konsequenz ist, dass die Gläubigen in Vers 16 die göttlichen Annehmlichkeiten der göttlichen Gegenwart, die als Teil der Wiederherstellung versprochen wurden, genießen dürfen. Jesaja 49, Vers 10 greift exakt diese Thematik auf und da lesen wir, sie werden weder hungern noch dürsten. Keine trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie blenden, denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu den Wasserquellen leiten. Das bedeutet auch, dass die Gemeinde Christi hier erneut die alttestamentlichen Verheißungen als Wiederherstellungsprophezeiung erfüllt. Sie werden keinen Hunger noch Durst erleiden, weder wird die glühende Hitze noch die Sonne sie treffen. Und all das ist dem Herrn Jesus Christus zuzuschreiben, wie es Vers 17 bestätigt, der die Grundlage dafür ist, dass die Beseitigung der früheren Not genommen hat, repräsentiert durch Hunger, den Durst, die Sonne und der Hitze. Betrachten wir auch, dass am Ende der Anspielung von Jesaja 49, Vers 10 eine zusätzliche Bezugnahme auf ein Restaurationsversprechen, also Neugestaltung, aus Jesaja 25, Vers 8 gemacht wird. Und da heißt es, und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes, christlichen Volkes, hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es versprochen. Der Gedanke vermittelt die vollkommene Freude. Und hier befindet sich Christus in der göttlichen Position, und zwar im Zentrum des Thrones, wo er in der Lage ist, ihnen einen ewigen Trost zu spenden. Zudem zeigt das Weinen und Leiden die Hirtenfunktion in Hesekiel Kapitel 37, Vers 34, wo alle Christen einen Hirten haben werden, die zu lebendigen Wasserquellen geführt werden. Mit diesen ewigen Quellen sollen wir unendliche Quellen des Trostes und des Glücks verstehen, die Jesus Christus aus seiner eigenen unendlichen Fülle allen verherrlichten Seelen öffnen wird. Schon der Herr Jesus hat es in Johannes Kapitel 4, Vers 14 bekräftigt. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und die Assoziation des Lammes mit David ist natürlich, da das Lamm zuvor als der Löwe aus dem Stamm Juda der Wurzel Davids in Offenbarung Kapitel 5, Vers 5 identifiziert wurde. Und die Betonung auf Juda liegt, dass es an erster Stelle in der Liste der Stämme in Offenbarung Kapitel 10, die Verse 4 bis 8 steht. Der Grund für das Bild hier ist, die Identität des Lammes mit seinem Volk zu betonen. Er ist der Vertreter seiner Heiligen. Daher folgt auch ihm seine Herde. Denn so wie er zuerst gelitten und seine Belohnung bei der Auferstehung empfangen hat, so entspricht es demselben Muster, was seine Schafe betrifft. Und während der Herr sie auf Erden durch den Geist geführt hat, wird er sie in der Zukunft persönlich führen. Geschwister, wenn wir die Verse 15 bis 17 auf uns beziehen, so hat schon der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 5, Vers 6 gesagt, selig sind die, die nach der Gerechtigkeit dürsten und hungern, denn sie werden satt werden. Hier erleben wir allerlei Ungerechtigkeit und vielleicht befindest du dich gerade in so einer Situation, aber das Erdulden gegen das Böse wird große Frucht hervorbringen, sodass es dich zum Durchhalten motivieren sollte. Und auch wenn die gegenwärtige Sonne und die Hitze auf uns in der Bedrängnis einwirken, so wird dem ein Strich durch die Rechnung gemacht und das mit einer absoluten Gewissheit. Stattdessen ist in Offenbarung Kapitel 16, Vers 8 der gegenteilige Effekt beschrieben, der auf den Ungerechten eindämmert. Ja, als Überwinder werden wir in den unendlichen Genuss kommen, wo das Lamm die Seinen in einem geistlichen Sinne hüten und in die richtige Richtung bringen wird, die in den lebendigen Wasserquellen resultiert. Die Tränen, die zahlreich vergossen wurden, werden endlich keine Existenz mehr haben. Und im Kontext des Römischen Reiches waren diese Verse eine Ermutigung, denn bisher mussten die Christen in dieser Welt leiden. Sie waren nicht nur oft kalt, müde, hungrig und nackt, sie wurden auch zum Spaß im römischen Kolosseum ermordet. Und einige von ihnen wurden mit brennbaren Stoffen übergossen und als Fackeln hochgehalten, um die nächtlichen Spiele und Orgien in den kaiserlichen Gärten in Rom zu erleuchten. Doch blicken wir ganz gezielt auf das Ende und daher lasst uns zum Schluss einen Überwinder anschauen, wo Polycarp diese Ewigkeit vor Augen gehabt hat. Und da hören wir, Polycarp antwortete auf die Aufforderung des Prokonsuls, auf das Glück des Kaisers zu schwören und Christus zu fluchen. 86 Jahre diene ich ihm. Und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinen König und Erlöser lästern? Als der Scheiterhaufen hergerichtet war, legte Polycarp all seine Kleider ab, löste den Gürtel und suchte selbst die Schuhe auszuziehen. Er tat dies früher nicht, weil die Gläubigen immer darauf aus waren, schnell seinen Leib zu berühren. Denn schon vor seinem Martyrium war er seines vorbildlichen Lebens wegen einer Zierde alles Guten für die Gemeinde. Sogleich legte man alles, was zum Scheiterhaufen gehörte, um ihn herum. Als sie ihn aber noch annageln wollte, sagte er, lasst mich so, denn der mir die Kraft gibt, das Feuer auszuhalten, wird mir auch ohne die Sicherung durch eure Nägel verleihen, dass ich bei der Verbrennung ruhig stehen bleibe. Da nagelten sie ihn nicht an, sondern banden ihn nur fest. Er legte seine Hände auf den Rücken und wurde gebunden. Wie der Auserwählte wieder aus einer großen Herde, bereitet für die Darbringung eines Ganzopfers, das Gott gefällt. Polycarp blickte auf zum Himmel und sprach, Herr Gott, Herrscher des Alls, Vater deines geliebten und gepriesenen Knechtes Jesus Christus, durch den wir Kenntnis von dir erhalten haben. Gott der Engel und Mächte der ganzen Schöpfung und des ganzen Geschlechters, der Gerechten, die vor dir leben, ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde wert gehalten hast, dass ich unter der Schar der Martyrer am Kelch deines Christus teilhaben darf, zur Auferstehung des ewigen Lebens, von Seele und Leib in Unverweslichkeit durch den Heiligen Geist. Mit einem reichen von dir angenommenen Opfer möchte ich heute unter sie eingereiht werden. Mit einem Opfer, wie du es mir voraus bestimmt und verkündet hast. Und wie du es nun erfüllst, du wahrhaftiger Gott, der die Lüge nicht kennt. Dafür und für alles lobe ich dich. Ich preise und verherrliche dich mit dem ewigen hohen Priester Jesus Christus im Himmel, deinem geliebten Sohn und Knecht. Durch ihn ist dir mit ihm und dem Heiligen Geist die Ehre jetzt und in Zukunft und in Ewigkeit. Amen. Geschwister, wir sind nun mit Kapitel 7 durch und das nächste Mal brechen wir das letzte Siegel auf. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.